Literatur fasziniert, Literatur inspiriert und Literatur reflektiert. Und wieso Literatur genau das mit uns macht, wieso sie uns fasziniert, wieso sie uns inspiriert, wieso sie uns zur Reflexion anregt, darüber wollen wir heute sprechen, und zwar in unserem Podcast Einblick hinter den Buchdeckel, dem Mini-Podcast vom Literaturhaus hier in Würzburg zum Thema Romane schreiben. Heute mit einem ganz spannenden Gast und einer zentralen Episode. Heute geht es nämlich um die Stimmen der Geschichte, Erzählperspektiven und Romanfiguren. Und ich begrüße als Gast bei mir Konrad Fischer. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich. Danke, dass ich hier sein darf.
Konrad, bevor wir dich hier in den Fragenhagel schicken, wie alle anderen Gäste, die schon bei uns waren, wollen wir ein bisschen was über dich erfahren. Eine Kurzvorstellung, die ich zusammengestellt habe. Du grätsch bitte zwischenrein, wenn ich groben Unfug erzähle. Also, du hast in Würzburg Germanistik und Geschichte studiert und bist mittlerweile dort wissenschaftlicher Assistent, hast auch eine Dissertation geschrieben, und zwar zum Thema Geistererscheinungen in Andreas Gryphius' Trauerspielen. Also thematisch sind wir da im 17. Jahrhundert, aber, und jetzt kommt, du gibst seit 7 Jahren auch Selbstseminare an der JMU, zum einen über die Themen Epik und Drama, aber auch, und das qualifiziert dich natürlich für die heutige Episode, Erzähltheorie. Und was auch ganz spannend ist, auch du versuchst, Literatur für alle nahbar und zugänglich zu machen. Du hast nämlich in Zusammenarbeit mit der Disharmonie Schweinfurt eine Vortragsreihe begründet, die nennt sich Literatur für alle. Und alle 3 Monate gibt es ja da Vorträge, zum einen über Goethe natürlich, den man nicht auslassen darf, egal bei welchem Thema es in der Literatur geht, über Märchen und Krimi-Geschichten. Und der nächste Termin ist wann?
Am 13. Oktober zum Thema Geistergeschichten und, kleiner Werbeblock, der Eintritt ist frei.
Also kommt gerne vorbei in der Disharmonie in Schweinfurt bei freiem Eintritt Literatur für alle. Heute wollen wir aber mit dir einen Blick hinter den Buchdeckel werfen. Und um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen, würde ich sagen, schicken wir dich in den Fragenhagel. Das haben wir mit allen unseren Gästen bisher gemacht. Gar nicht zu sehr nachdenken, sondern einfach spontan antworten. Das funktioniert immer am besten. Konrad, ein Autor, eine Autorin, die dich bisher besonders inspiriert hat.
Ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt, und ich wollte unbedingt antworten, alle.
Lassen wir mal so stehen, vielleicht kriegen wir nachher noch einen besonderen Einblick, wer es dir da ganz speziell angetan hat. Mhm. Welches Genre liest du denn am liebsten, wenn du jetzt nicht beruflich liest, sondern privat?
Tatsächlich ist das berufliche Lesen so dominant, dass ich privat kaum noch irgendwas anderes lesen kann. Aber tatsächlich, und das hängt dann doch wieder mit dem Beruf zusammen, Geistergeschichten und was zum Gruseln ist doch immer was Tolles.
Wenn man danach einschlafen kann, auf jeden Fall. Was nutzt du denn als Lesezeichen?
Super witzige Frage. Alles, was mir in die Finger kommt, ein Bleistift oder auch mal diese kleinen Klebezettel, die nehme ich dann einfach mal mit rein oder den ganzen Block. Ich hatte auch schon ganz verrückte Lesezeichen, also von, ich weiß gar nicht, ich muss gerade überlegen, einem Löffel oder so, also was ich gerade zur Hand habe, kommt rein, legt das Buch weg, dann fange ich wieder an.
Was ist denn dein Lieblingsbuch?
Vom Genre her oder tatsächlich schon ein Titel?
Tatsächlich schon ein Titel jetzt.
Ist fies, wenn ich wieder alle sage, ne?
Jetzt ist fies, einmal darfst du als Freischuss, jetzt musst du konkret werden.
Man wird es vielleicht heute auch im Podcast merken, ich bin immer wieder beeindruckt vom Prozess von Franz Kafka.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das noch eine Rolle spielen wird, wenn wir nachher über Erzähltheorien sprechen. Mhm. Als Germanist bist du ja ein Freund des geflügelten Worts. Welches Wort gefällt dir besonders gut?
Immer wieder fasziniert mich der Klang und die Bedeutung von Stapfen. Und da kann ich schon gleich sagen, das ist nämlich mein Lieblingsgedicht von Konrad Ferdinand Meyer. Und dieser Begriff ist eigentlich so, also, klingt so unschön, Stapfen, ja, Frikative, und es kommt alles zusammen. Aber die Bedeutung des Gedichts, man sollte es wirklich lesen, ist eine schöne. Das Fortgehen und das Wiederkommen, Willkommen und Abschied.
Und wo liest du gern? Wo ist dein liebster Schreib- oder Leseort? Hast du zu Hause zum Beispiel oder vielleicht auch in der Uni so einen Ort, an den du dich zurückziehst, wo du sagst, da bin ich dann ganz bei mir oder vollkommen konzentriert?
Also wie jetzt im Sessel ist super, das geht immer. Liegend lese ich auch echt gerne. Also
liegend?
Liegend, ja, ich lese gerne liegend. Hauptsache bequem, also tatsächlich auf dem Bürostuhl kann ich schlecht lesen, das gefällt mir nicht so gut.
Okay. Ich bin aber überrascht, dass du liegend gesagt hast. Das ist was, das ich gar nicht kann. Also sobald ich in der Waagrechten bin und nehme ein Buch zu mir, dann fällt mir zuerst der Augendeckel oder beide Augendeckel und dann der Buchdeckel zu. Ja. Es ist tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass mir das Buch dann ins Gesicht gefallen ist, weil der Körper in Snooze-Modus gegangen ist.
Ja, der Trick ist, anlehnen hilft.
Anlehnen hilft. Werde ich das nächste Mal hoffentlich beachten. Ja, und dann zum Schluss noch, vervollständige bitte diesen Satz. Schreiben ist für mich...
Die Möglichkeit, Welten erfahrbar zu machen, in denen ich nicht lebe.
Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserem großen Blog, über den wir sprechen wollen. Erzähltheorie beinhaltet zu 50% das Wort Theorie. Deswegen, du lachst jetzt auch selbst. Ist das tatsächlich, wenn man vor den Studis steht und ein Seminar gibt, ist das so der Effekt in der ersten Stunde, im ersten Seminar, dass man kollektives Gähnen erkennt oder erstmal eine gewisse Langeweile in den Mienen erkennt? Oh, es ist sehr theorielastig. Eigentlich hat man sich ja, korrigier mich, für ein Studium der Literaturwissenschaft oder Germanistik im Allgemeinen eingeschrieben, weil man sagt, ja, das Erleben, das Eintauchen in diese Welten, das Lesen an sich macht es ja aus und da will ich erstmal nichts über Theorie erfahren. Wobei, und da wirst du mir hoffentlich recht geben, das ja eigentlich untrennbar miteinander verbunden ist.
Also es ist immer ganz witzig, weil ich glaube, viele Studierende, also kommen dann erstmal ins Studium und gucken sich alles an im ersten, zweiten Semester und zum Beispiel Erzähltheorie, das mache ich immer mit den Erstsemestern. Und da sehe ich immer so eine Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Also wenn wir dann zu diesem Thema kommen, ich kündige es auch immer groß an und sage, Erzähltheorie ist tatsächlich eine der wichtigsten Sitzungen des ganzen Seminars, also der ganzen 11, 12 Sitzungen, die wir haben. Und die Studis gucken dann erstmal mit großen Augen. Aber am Ende der Sitzung, wenn wir das gemacht haben, 90 Minuten, sagen sie meistens, da habe ich echt was mitgenommen. Also ich weiß jetzt, wie ich mein Schreiben gestalten kann, weil ab und zu hat man doch 2, 3 schreibende Studierende in der Gruppe. Und das ist dann immer schön mit denen.
Ja, eine Mischung aus Ehrfurcht und Angst finde ich eine schöne Beschreibung. Kennt man sonst nur vorm oder beim Gang zum Traualtar, ne?
Und so ungefähr ist es mit der Erzähltheorie, ja.
Ja, und du weißt selbst, aus 7 Jahren Lehrtätigkeit, am Anfang steht immer die Definition, worüber wollen wir eigentlich sprechen, was wollen wir behandeln. Deswegen, nicht jeder von uns, der jetzt zuhört, hat Germanistik studiert, aber wir wollen alle gern mitreden. Was versteht man denn unter dem Begriff Erzähltheorie jetzt erstmal ganz allgemein?
Man kann den Begriff natürlich nochmal unterscheiden. Also erstmal, was ist eine Erzählung, auch im Vergleich zu Geschehnis oder Ereignis. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Theorie, auch klar. Also es geht darum, eine systematische Beschreibung vorzunehmen, hier von Erzählung. Und Monika Fludernick hat das, finde ich mal, ganz treffend zusammengefasst 2006. Sie hat gesagt, Erzähltheorie ist der Versuch. Ja, also nur der Versuch, die typischen Konstanten, Variablen und Kombinationen des Erzählens zu beschreiben. Also alle möglichen Formen. Und wenn wir jetzt überlegen, also was ist Erzähltheorie, was ist Erzählen, dann können wir ja erstmal unterscheiden in unser alltägliches Erzählen, auch was wir gerade machen, einfach ein Gespräch, offene Form. Und dann gibt es geschlossenere literarische Formen, also literarische Erzählung. Oder einfach auch die Unterscheidung informieren versus unterhalten. Auch das kann man noch feiner gliedern, wenn ich noch darf, in das Was und das Wie einer Erzählung. Und da sind wir jetzt schon ziemlich tiefer drin in der Erzähltheorie, nämlich das Was kann ich erzählen, also ne, die Histoire, sozusagen Inhalt, Figuren, Schauplätze. Und die Frage, wie kann ich erzählen? Also wie kann ich von diesem Inhalt, ja, welche Form kann ich da machen?
Aber, und das hast du jetzt schon eingangs angesprochen, im Grunde genommen ist jede Unterhaltung, jeder Text bietet eine Möglichkeit, das erzählperspektivisch, erzähltheoretisch zu untersuchen.
Das geht prinzipiell, aber natürlich in der Literaturwissenschaft haben wir uns auf die fiktionalen Formen mehr oder minder geeinigt, dass die am interessantesten sind. Aber natürlich kann man auch einen Zeitungsartikel erzähltheoretisch durchdringen, das geht.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen theoretischer in die Tiefe gehen, welche unterschiedlichen erzähltheoretischen Möglichkeiten gibt es denn und welchen Einfluss haben die dann auch auf das Leseerlebnis, das ich als Leserin, als Leser letztendlich habe?
Also wenn man mal unterscheiden möchte, also was kann ich erzähltheoretisch eigentlich mir angucken bei einem Text? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich verweise dann immer auf die Differenz von Zeit, Modus und Stimme. Also ich kann mir anschauen, wie ein Text zeitlich konzipiert ist, Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit. Ich kann mir anschauen, wer spricht, also die Stimme. Ist dann die Frage, wie ist ein Erzähler, eine Erzählerin an der Handlung beteiligt? Und ich kann mir den Modus angucken, einfach die Frage, auf welche Art und Weise wird erzählt, wer sieht zum Beispiel und wie ist da die Beteiligung?
Das ist ja ein unglaublich vielschichtiges Feld. Also ich kann mir vorstellen, dass da Tausende und Abertausende von, in unserem Fall jetzt, Germanistinnen und Germanisten sich schon darüber den Kopf zerbrochen haben, oder?
Ja, absolut. Also das ist auch in einem Podcast kaum alles machbar, was für LiteraturwissenschaftlerInnen da schon dran gearbeitet haben. Namentlich hervorheben würde ich gerne Monika Fludernick, Käthe Hamburger und darauf stütze ich mich hauptsächlich, Gérard Genette. Und darauf aufbauend Martinez Scheffel. Wer Lust hat, sich dabei vertieft reinzugucken, sollte diese Namen einfach googeln und mit Erzähltheorie und schauen, wer da was gesagt hat.
Und in Sachen Erzähltheorie ist ja auch vieles im Fluss, jetzt auch in den letzten Jahrzehnten wieder gewesen. Ja. Das ist ja kein festes Gerüst, das jahrhundertelang gilt, sondern Sprache verändert sich, die Art und Weise, wie Autorinnen und Autoren Texte schreiben, verändert sich und damit ja auch die Erzähltheorie, die dann praktisch nachbearbeiten muss, oder?
Ja, absolut. Also da kann man natürlich die Digital Humanities nennen, die jetzt auch immer dezidierter anfangen zu gucken, okay, wie funktioniert denn zum Beispiel eine Fühlbewertung der Figuren, um es jetzt mal ganz unqualifiziert zu sagen. Ich komme ja nicht aus den Digital Humanities, aber dann sozusagen zu gucken, wie ist eine Figurenbewertung auf einer Skala von 1 bis 5, sowas vorzunehmen, das haben jetzt, sag ich mal, LiteraturwissenschaftlerInnen, ErzähltheoretikerInnen nicht gemacht. Die letzten Jahre.
Ja, aber spannende Felder, in denen man sich auch austoben kann, auch mit Hilfe von Computern, die ja auch immer intelligenter sind. Genau. Wir wissen das alle. Und da eröffnen sich ganz, ganz viele und neue Felder. Wenn ich da jetzt nochmal nachhaken darf, das ist ja auch so ein bisschen die Frage von Henne und Ei, oder? Also was war zuerst die Erzähltheorie, an der sich Autorinnen und Autoren orientieren oder schreiben Autorinnen und Autoren erstmal so drauf los und Erzähltheorie versucht das im Nachhinein zu erklären?
Super witzig, weil darüber habe ich auch vor kurzem wieder nachgelesen, also dass Stanzel ja immer gesagt hat, Franz K. Stanzel, sein erzähltheoretisches Modell wäre eines sozusagen für die Retrospektive gewesen. Also erst waren die Texte und sein System sollte dabei helfen, sie zu gliedern und zu kartografieren. Also in bestimmte Ecken zu schieben. Dieser Text hat ein auktoriales, eine auktoriale Erzählsituation, dieser Text eine Ich-Erzählsituation und so weiter. Und Genette hat eher versucht, tatsächlich so ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie überhaupt Text entstehen kann. Also tatsächlich eher vorträglich, nicht nachträglich, sondern vorträglich, was kann ich eigentlich mit Sprache machen? Und genau diese Differenz, Henne-Ei-Problem, die du aufgreifst, das wird des Häufigeren auch mal besprochen und gemacht, ja.
Und wie das immer ist, bei Henne- und Ei-Fragen wird man es letztendlich und endgültig erstmal nicht klären können, wahrscheinlich.
Ist das nicht schön? Also alles ist möglich.
Genau. Ja, es ist auch schön, dass manche Probleme oder Fragestellungen ad hoc nicht zu beantworten sind. Mhm. Du hast aber gerade schon ein anderes Themenfeld angerissen, über das wir auch sprechen wollen. Du hast nämlich über Erzählperspektiven gerade schon ein bisschen ausgeholt. Auch da wollen wir mal sprechen. Was ist eigentlich unter dem Begriff Erzählperspektive zu verstehen? Du hast gerade schon ein paar Fachbegriffe genannt.
Genau, und ich will auch hier niemanden überfordern, aber ich glaube, die sind ganz wichtig und vielleicht kennt man auch ein paar aus der Schule, um dann zu verstehen, wie das funktioniert. Also der Begriff Erzählperspektive, auch umstritten, orientiert sich so ein bisschen an dem englischen Vorläufer Point of View nach Percy Lubbock. Er hat das, ich übersetze es gleich mal, definiert damit, dass es um das Verhältnis geht von Erzähler und Story. Also auch interessant, nicht Erzähler und Figur, sondern Erzähler und Story. Und Franz Stanzel hat das dann aufgegriffen mit der, das kennen auch viele, der auktorialen, also der allwissenden Erzählerperspektive. Er spricht von Erzählsituation. Der personalen, also etwas distanzierter steht der Erzähler zur Figur. Und der Ich-Erzählsituation, also eine Figur erzählt von sich, sozusagen fast im autobiografischen Modus. Petersen hat dann noch ergänzt, die neutrale Position und so weiter und so fort. Also es gibt Verschiedenes und ich nehme immer ganz gerne das Modell von Martinez Scheffel bzw. Jeannette. Der hat nämlich die Erzählperspektiven in drei Teile geteilt, nämlich, wieder schwieriger Fachbegriff, die Fokalisierung. Das bedeutet einfach, aus welcher Sicht wird erzählt, wer sieht. Und die kann man unterscheiden in Nullfokalisierung, das wäre dann auktorial, allwissend. Die interne Fokalisierung, die deckt sich meistens, und ich betone meistens, nicht immer, mit der Ich-Perspektive. Und der externen Fokalisierung, das wäre dann bei Stanzel oder Petersen personal-neutral. Das heißt etwas distanzierter und sozusagen gar keine Innensicht zur Figur. Das wären die Möglichkeiten, das sind so die wesentlichen Erzählperspektiven. Und ich habe übrigens in Vorbereitung für diesen Podcast mal ein Buch aufgeschlagen, wie schreibe ich einen Roman? Und ich fand es total faszinierend, dass in diesen Ratgeberhandbüchern einfach nur unterschieden wurde zwischen der Ich-Perspektive und der Er-Perspektive. Und nicht mal Er-Sie. Also anscheinend gibt es dann nicht so die zentrale Vision einer Figur, also einer weiblichen Figur. Egal, auf jeden Fall ich und er. Ich fand es total spannend mit Hinblick auf den goldenen Topf von E.T.H. Hoffmann, dass zum Beispiel so etwas wie eine Leseransprache, die Du-Perspektive, dann gar nicht dabei war. Und die ist erzähltheoretisch relativ gut greifbar und das ist total spannend. Wer das mal möchte, beim goldenen Topf ist das siebte Kapitel, da kann man mal reingucken. Da wird dann ein Leser angesprochen: Wenn du da gewesen wärst, ja, wäre deine Kutsche rechtzeitig gekommen, dann hättest du das alles noch rechtzeitig verhindern können. Und das ist natürlich, das ist was ganz Besonderes, erzähltheoretisch, was da passiert.
Da können wir gleich wieder anknüpfen, denn ich fasse nochmal kurz zusammen.
Ja.
Wir haben eigentlich vom auktorialen Erzähler, der gottgleich alles weiß oder zumindest wissen kann, bis zum Ich-Erzähler, der grundsätzlich nur aus seiner eigenen Perspektive, aus der Perspektive des Erzählers sehr limitiert das Geschehene oder das Geschehen wahrnimmt. Viele verschiedene Grautöne, mit denen Autorinnen und Autoren natürlich auch spielen, um den Leser zu catchen, sage ich jetzt mal, auf verschiedene Art und Weisen. Ich stelle die Frage jetzt trotzdem nochmal. Also warum ist es eigentlich wichtig, sich darüber erstmal Gedanken zu machen, dass es diese verschiedenen Erzählerstimmen gibt? Und wo haben die oder wie haben die ihren Platz in der Erzählung? Warum sollte man sich da vorher vielleicht Gedanken machen, bevor man überhaupt mal ein Buch, eine Geschichte schreibt?
Ja, also das ist ja immer die Frage, was will man von seiner Figur? Wo will man, dass sie hinkommt? Und da ist es dann schon interessant zu sagen, okay, will ich Einblicke gewähren in das Innere einer Figur? Also möchte ich teilhaben an den Gedankenprozessen, die diese Figur hat? Möchte ich etwas über die Figur sagen? Das wäre dann allwissend. Also möchte ich sie auch bewerten? Oder möchte ich überhaupt gar keinen Zugang zu meiner Haupt- oder Nebenfigur ermöglichen? Dann halte ich mich als Erzählinstanz natürlich komplett zurück. Und lasse gar nicht teilhaben an den Gedanken. Das ist eine wichtige Variationsmöglichkeit.
Und das wiederum hat ja unmittelbar dann wieder Auswirkungen auf mich als Leserin, Leser und mein Leseerlebnis. Also vielleicht kannst du da anhand eines Beispiels auch nochmal erklären, wie die Erzählperspektive dann auch die Wahrnehmung der Geschichte durch den Rezipienten beeinflusst.
Ja klar, also wenn man zum Beispiel eine Ich-Erzähl-Situation laut Stanzel, die geht oft einher mit einer internen Fokalisierung, also dass das sozusagen die Innensicht, würde Stanzel sagen, einer Figur ist, als Beispiel nimmt, dann sind wir beim autobiografischen Erzählen. Dann sind wir bei Defoes Robinson Crusoe. Dann sind wir beim blonden Egbert beispielsweise, bei Tieck, wenn Bertha von ihrer Kindheitserinnerung erzählt. Dann sind wir in dieser Situation. Dann sind wir intern, dann sind wir ganz nah an den Figuren. Um mal ein komplizierteres Beispiel aufzugreifen, also wenn wir jetzt zum Beispiel Kafka nehmen, der ist für Stanzel sowas von personale Erzählsituation und damit ist man jahrelang gut gefahren. Aber das Problem bei Kafkas Prozess und der Erzählsituation ist, dass es eine Ehrerzählung ist. Also Jeannette würde sagen, ein heterodiegetischer Erzähler, also eine Ehrerzählsituation. Aber wir kriegen Gedanken mit von der Figur Josef K. Das heißt, wir sind im Kopf von Josef K. und in seiner Perspektive drin. Und das ist ja dann intern. Das heißt, wir sind gar nicht so weit weg von der Figur. Wir sind schon an ihr dran, aber der Erzähler tut die ganze Zeit so, als wäre er weit weg. Und macht auch kein Urteil an sich über die Figur, lässt einfach ihre Gedanken mit seiner eigenen Stimme verwischen. Und das macht die Kafka-Texte auch so wahnsinnig interessant. Und es gibt dann natürlich auch noch eher Erzählsituationen mit extern. Da erfährt man nichts über die Figur und es wird sehr viel spekuliert von der Erzählinstanz. Warum ist das jetzt so mit den Figuren? Warum reden die so? Warum kommen die nicht zusammen?
Aber weil du jetzt das Beispiel Kafka genannt hast, glaube ich, da können wir schon festhalten, dass in dem Fall der Autor das sehr bewusst gemacht hat, mit dieser, ich nenne es jetzt mal Ambiguität der Erzählperspektiven, um dann auch diese verschiedenen Perspektiven, die bei so einem Prozess, bei der Urteilsfindung zu beachten sind, dann auch literarisch aufzugreifen, oder?
Ja, sicherlich. Also die ist natürlich immer die Frage Autorintention, da sind wir ja so ein bisschen drüber. Aber es ist schon so, wenn man sich allein nur den Text anguckt, und darum geht es ja bei Erzähltheorie, wie funktioniert der Text, wie wird erzählt, dann ist es schon interessant, dass zum Beispiel häufig, und da werden wir bestimmt heute noch drauf kommen, mit der Form der erlebten Rede gearbeitet wird. Also das heißt, da überblenden sich die Figuren und die Figurenrede und der Erzählerbericht in eine Stimme.
Okay.
Und das macht den Text so wahnsinnig interessant, dass das so oft passiert und man gar nicht sicher sagen kann, was ist die Intention des Erzählers, ich sage jetzt mal nicht Autor, sondern der Erzählinstanz, und was ist eigentlich die Intention der Figur?
Also diese Überblendung, die dann auch bewusst verwischt die Spuren, sage ich jetzt mal, um da dem Leser die Arbeit zu überlassen, was ist Figur, was ist Erzählinstanz?
Ja genau, es hat schon so ein bisschen was von Mystery-Spannung, aber auf einer anderen Ebene.
Ja eben, also es ist ja auch dann höchst spannend als Leser, diese verschiedenen erzähltheoretischen Perspektiven dann auch wahrzunehmen, und gerade wenn ich auch Spannung erzeugen will, du hast gerade Thriller-Krimi angesprochen, dann gehört das ja zum guten Handwerksbesteck, dass ich das mache, oder?
Ja, sicherlich. Spannung ist nochmal ein anderes Thema, da werden wir heute bestimmt nochmal drauf kommen. Aber es ist ganz wichtig, wenn man bei den Erzählperspektiven ist, sich immer zu fragen, wenn man schreibt, finde ich, aus literaturwissenschaftlicher Perspektive, wie viel Information will ich zugänglich machen? Und wenn ich eben sehr nah bei einer Figur bleibe, intern fokalisiere, dann habe ich eben auch nur die Perspektive dieser einen Figur. Ich kann natürlich wechseln, da muss ich natürlich gucken, dass es nicht zu wild wird, sondern man will sich ja irgendwie identifizieren mit der Figur. Wenn ich jetzt aber auch alles allwissend mache, dann muss ich ja irgendwo an einem anderen Punkt Spannung reinbringen. Also dass vielleicht zwei Figuren nicht zusammenkommen und die wissen auch nichts voneinander. Und so weiter und so fort.
Das heißt, sowohl die Erzählperspektive als auch die Figurenrede und die Figur an sich, die beeinflussen natürlich dann maßgeblich die Interpretation, die ich als Leser von den Romanfiguren an sich und der Geschichte dann bekomme. Ne?
Ganz genau. Also Manfred Pfister hat das, finde ich, ganz treffend in drei Faktoren untergliedert. Und zwar, was beeinflusst die Wahrnehmung auf die Figur, nämlich die Vorinformation der Figur, ihre psychologische Disposition und ihre ideologische Orientierung. Also es geht einfach um die Frage von innen und außen. Ich kann das Innen einer Figur gestalten, ihre Psychologie und ihre Ideologie, also ihre Wertmaßstäbe. Die kann ich dann aber auch negativ mit der Erzählinstanz gegenlaufen lassen. Also die Erzählinstanz kann eine ganz andere Psychologie und Ideologie entwickeln. Und das ist dann auch spannend, wenn man zum Beispiel eine Figur inszeniert, die man wahnsinnig sympathisch am Anfang findet und dann die Erzählinstanz einfach sozusagen aufdeckt. Das ist zum Beispiel naiv, diese Sichtweise auf die Welt. Und dann fühlt man sich vielleicht im Lesen auch ertappt. Oh, ist das so? Und das kann man, dieses Innen und Außen, kann man zusammenlaufen lassen, dass sich alle einig sind. Das ist eine tolle Perspektive auf die Welt. Oder man kann auch sagen, einer von beiden, das stimmt vielleicht nicht ganz.
Also man kann den Leser dann auch durchaus aufs Glatteis führen, indem man erst Sympathie für die Roman- oder Erzählungsfigur erzeugt, um dann durch die Erzählinstanz zu sagen, und du magst diesen, ich nenne es mal vielleicht flapsig, diesen Naivling auch noch, ne?
Ja.
Und dann ein wie auch immer geartetes, vielleicht ungutes Gefühl beim Leser zu erzeugen. Auch das ein Stilmittel.
Na klar, man kann es auch in Nuancen machen, finde ich ganz interessant. Einfach nur der Satz, seine Überraschung, also man kann jetzt sagen, eine Figur entdeckt etwas, ja, zum Beispiel man greift den abgegriffenen Hut und sieht die Ränder, also oder einen Hut und sieht, dieser Hut ist abgegriffen. Und dann kann man sagen, seine Überraschung darüber ließ deutlich noch eine unschuldige Seele erkennen. Ist jetzt Balzac, Zitat. Und nur diese Andeutung, es ließ eine unschuldige Seele erkennen, da steckt schon so viel Interpretation und Figurencharakterisierung drin. Ja, aber auch natürlich nur die Andeutung, es ließ. erkennen. Das ist keine Sicherheit, die da gegeben wird.
Und das bedeutet jetzt, wenn wir so ein kleines Zwischenfazit ziehen, es braucht beileibe nicht immer die Figur an sich und die Rede der Figur, um sie irgendwie einzuschätzen, zu charakterisieren, sondern da übernimmt ganz viel auch die Erzählinstanz, auch wenn ich das vielleicht gar nicht so offensichtlich als Rezipient erstmal wahrnehme.
Genau. Und das kann man natürlich in verschiedenen Graden machen. Man kann explizit eine Figur charakterisieren und sagen, na, schau mal, wie die ist. Ja, die ist ein bisschen doof, die ist aber auch, man kann auch sagen, die ist wahnsinnig klug. Man kann es aber auch implizit machen. Also impliziter wäre jetzt zum Beispiel diese Lies noch eine unschuldige Seele erkennen. Da muss man noch ein bisschen Eigenleistung beim Lesen machen. Aber man kann natürlich auch durch die Dialoge oder die Polyloge kann man auch viel machen.
Nichtsdestotrotz, die Figur zeichnet sich im Verlauf der Geschichte natürlich auch maßgeblich selbst durch das, was sie sagt, dadurch, wie sie sich gibt. Du hast vorhin schon mal angerissen und da würde ich gerne anknüpfen. Es gibt ja durchaus verschiedene Möglichkeiten, Figuren auch zum Sprechen zu bringen. Mhm. Kannst du uns da mal 2, 3 vorstellen?
Na klar, also da sind wir jetzt bei der Frage des Modus und zwar der Erzählung von Worten. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann direkt Worte aufschreiben, also direkte Rede zum Beispiel. Oder ich nehme Gedankenrede. Das sind so die 2 Möglichkeiten. Und wir alle kennen vielleicht noch aus der Schule diese direkte Rede. Also Valtin sagte zu Grete, Doppelpunkt, weißt du, wir haben ein Nest im Garten. Das wäre die direkte Rede. Die indirekte Rede wäre dann schon, Valtin sagte zu Grete, dass sie ein Nest in ihrem Garten hätten. Das wäre die indirekte. Und jetzt interessant, erlebte Rede, das hatten wir ja vorhin, wie funktioniert das eigentlich? Das wäre dann eine Formulierung wie, ja, sie hatten wirklich ein Nest in ihrem Garten. Also da sieht man schon, da überblendet sich die Möglichkeit, was der Erzähler, die Erzählinstanz machen kann, mit dem, was die Figur sagt. Und um noch weitere Beispiele zu nennen, die Gedankenrede, das kennen wir alle mit dem inneren Monolog.
Mhm. Ja, auch mal in der Schule gehört.
Genau. Also nur um im Beispiel zu bleiben, dass ich es jeder vorstellen kann. Der innere Monolog wäre dann sowas wie, da kommt Grete in den Garten, sie sieht traurig aus. Na, ich will ihr doch vom Nest erzählen. Und da gibt es so ein bisschen einen Streit drum, wo beginnt dann der Bewusstseinsstrom? Das wäre dann so eine Formulierung wie, hey, ein Nest, wo? Ja, wo ist eigentlich Grete? Ach, wo, ich erzähle Grete gleich alles. Also so ein bisschen ein zerstreuterer innerer Monolog. Wirklich der Versuch, Gedankengänge aufzunehmen. Und auch hier gibt es wieder ganz große Feinheiten, die man machen kann zum Bewusstseinsbericht, zur erlebten Gedankenrede. Aber das nur mal so als Einführung.
Und das bedeutet ja auch wieder, je nachdem, welches Modus oder welcher Modi ich mir da bediene, dass ich ganz unterschiedliche Leseerlebnisse schaffe bei meinen Rezipienten.
Genau, also ich kann ja überlegen, wie mache ich das? Wie lasse ich eine Figur sprechen, um einen Zugang zu ihr zu erhalten? Und ich kann sie ganz direkt reden lassen, dadurch gebe ich der Figur auch eine große Souveränität, indem sie ja alle Aussagen selber treffen kann in der direkten Rede. Ich kann aber auch eingreifen, sozusagen als Erzählinstanz. Wir haben noch gar nicht über das Verhältnis Erzähler und Autor gesprochen, aber nur so viel. Wenn man eine Erzählinstanz schreibt, dann kann man sich überlegen, wie viel soll die auf die Figur zugreifen, wie viel Bewertung soll da stattfinden. Und wenn ich eigentlich, vielleicht ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber gar nicht so viel von der Figur nach außen hin sich präsentieren lassen will, dann lasse ich sie viel denken. Also da mache ich viel Gedankenzitate, viel innere Monologe. Dann tritt sie nicht so nach außen, sondern wir haben wirklich Bestandteil in ihren Gedankenprozessen.
Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, nehme ich es gerne auf, das Verhältnis von Autor und Erzählinstanz. Da könnte man trefflich, glaube ich, auch eine komplette Vorlesungsreihe drüber füllen. Ich werfe jetzt einfach mal eine steile These in den Raum, das Verhältnis ist kompliziert.
Ja, genau, da gibt es sehr feine, differenzierte Modelle. Nur so viel jetzt hier für ein interessiertes Publikum. Das weiß ja auch jeder. Jemand, der einen Text schreibt, da gibt es ja dann auch so Krimi-Sachen. Also wenn jemand einen Krimi-Roman schreibt, hat die Person dann auch jemanden umgebracht? Nein, nicht zwangsläufig.
Also, kann aber sein.
Ich will es nicht ausschließen, aber zumindest Autor und Erzähler muss man insofern trennen, als ja die Erzählinstanz wirklich eine Instanz ist im Text. Sie ist Teil der Diegese, heißt es, der erzählten Welt. Man kann in einem einfachen Modell von einem impliziten Autor sprechen, also jemand, der sich auch als Autor dieses Textes versteht, das sogar thematisiert wird. Das gibt es dann auch bei der Herausgeberfiktion. Wir denken an Goethes Werther zum Beispiel. Da kann das stattfinden, dass Autor und Erzählinstanz sich ein bisschen überblenden. Im Wesentlichen gilt einfach die Prämisse, der Erzähler, die Erzählinstanz ist nicht Autor des Textes. Der Autor oder die Autorin ist die Person, die am Schreibtisch saß und das geschrieben hat. Und die Erzählinstanz ist die, die innerhalb der erzählten Welt agiert.
Und dann können wir, glaube ich, auch gleich anschließen. Der Autor ist auch nicht identisch mit dem Hauptcharakter der Erzählung oder der Geschichte. Wobei da natürlich in manchen Fällen eine unabstreitbare Nähe herrscht, wenn man sich mit der Biografie des Autors oder der Autorin beschäftigt. Aber es gibt ja durchaus Unterschiede auch bei den Romanfiguren an sich. Worin unterscheiden sich Romanfiguren ganz grundsätzlich?
Das kommt natürlich auf den Roman an sich an. Also erstmal die wesentliche Unterscheidung ist, es gibt Hauptcharaktere und Nebencharaktere. Das ist vielleicht ganz wichtig, das zu betonen. Und jetzt kann man auch noch sagen, okay, es gibt stereotypisierte Figuren und Pfister hat mal gesagt, es gibt ein- und mehrdimensionale Charaktere, stereotyp versus mehrschichtig. Es gibt geschlossene und offene Charaktere, also fully explained im Englischen trifft es vielleicht besser, und Mystery Character. Und so weiter und so fort. Ich finde noch interessant, darauf hinzuweisen, wenn man sich fragt, okay, was gibt es denn für unterschiedliche Arten von Romanfiguren, zu sagen, es gibt diejenigen, die transpsychologisch konzipiert sind und diejenigen, die psychologisch konzipiert sind. Das klingt jetzt erstmal schwierig, aber in der Ausführung ist einfach die Frage, wie erzählt man das Verhältnis von Bewusstsein und Unbewusstsein der Figuren aus? Also das Verhältnis von Emotionalität und Vernunft oder Vernunft und äußere Gesellschaftswerte. Gibt es eine Instanz, die das kommentiert? Und wenn man das berücksichtigt, die hier benannten Kriterien, dann kann man auch ganz unterschiedliche Arten von Romanfiguren konzipieren. Brauchst du vielleicht ein Beispiel für Stereotyp?
Gerne.
Okay. Also nur mal so, da greife ich jetzt so ein bisschen aus der Commedia dell'arte. Wenn man jetzt sowas hat wie den Dottore, also der Gelehrte, ja, der scheinbar alles weiß und Respekt einfordert und das aber nicht leisten kann, weil er häufig Fehler macht, ja, in seinen inhaltlichen Ausführungen. Das ist dann eine lächerliche Figur. Und da steht dann auch meist nicht mehr dahinter. Also es interessiert gar nicht so sehr, wie ist er als Vater, wie ist er als Bruder, kann er noch was anderes außer gelehrt sein? Das ist dann alles irrelevant, weil man ihn als stereotype, verlachbare Figur braucht. Aber ein mehrdimensionaler Charakter geht aus seiner Rollenbeschreibung auch mal heraus. Also der ist dann nicht einfach nur Vater, sondern der ist dann auch Handwerker. Ja? Oder er ist dann auch im Verein tätig, er hat Freunde. Es wird sozusagen eine größere Vielschichtigkeit erzählt, auch was sind seine Überzeugungen und der Glauben.
Das verstehe ich. Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss nicht gleich, dass eine eindimensionale Romanfigur auch gleich eine schlechte oder schlecht gezeichnete Romanfigur ist und eine mehrdimensionale eine gut gezeichnete. Also was macht denn deiner Meinung nach eine gut gezeichnete Romanfigur aus? Wie kriegt die Tiefe? Wie wirkt die lebendiger?
Es ist ein guter Hinweis zu sagen, eine eindimensionale Figur muss keine schlecht erzählte Figur sein. Es war ja auch lange die Tendenz, das Böse als sehr eindimensional darzustellen. Das hat sich, glaube ich, auch über die letzten Jahrzehnte, vor allem auch in den neueren Romanen, ein bisschen geändert, dass man immer versucht, das Böse auch mehrdimensional darzustellen. Natürlich ist aber auch sowas schönes Urböses, sowas eindimensional Urböses, ganz toll als Gegenspieler, als Antagonist. Die Frage, was macht eine gute Romanfigur aus? Das klingt jetzt so ein bisschen, als müsste ich das aristotelische Kochrezept liefern. Ja, also was ja für die Tragödie gemacht wurde. Und da hadere ich ein bisschen, jetzt zu sagen, okay, diese drei Sachen müsst ihr machen, um eine gute Romanfigur zu schreiben. Ich würde als einzigen Tipp mir wagen zu geben, dass man nicht alles explizit auserzählen muss. Also wenn man eine gute Romanfigur schreiben möchte, viele machen sich ein Charakterblatt. Ich bin dann auch gespannt, was die AutorInnen erzählen, die hier dann sitzen und auch wahrscheinlich nach ihren Techniken gefragt werden. Aber ich habe jetzt schon öfter gehört, dass gerne ein Charakterblatt gemacht wird und dann irgendwie versucht wird, also schüchtern, ja, so einen Aspekt dann auch in den Text immer wieder einfließen zu lassen, in allen möglichen Variationen. Da würde ich sagen, jetzt ne, mit den Texten, die ich gelesen habe im Hintergrund, dass es irgendwie für mich persönlich die feinere Alternative ist, vielleicht auch gar nicht alles auszuerzählen. Ja, und wenn man jemanden schüchtern darstellen lassen möchte, dann denen in andere Settings zu setzen, wo nicht gleich augenfällig wird, dass die Person schüchtern ist, sondern erst über 2, 3 Ebenen. Ja.
Und die Frage ist ja auch, wie viel nehme ich, wie viel nimmst du als Leserin und Leser davon überhaupt wahr? Implizit und explizit. Implizit sicherlich viel, explizit, also jetzt mal Hand aufs Herz, machst du dir als Wissenschaftler beim persönlichen Lesevergnügen, bei der Lektüre Gedanken, oh, jetzt hat er aber diese Erzählperspektive, oh, jetzt ist er aber geswitcht, das ist ja interessant, oder liest du einfach nur?
Das ist so interessant, weil ich habe schon mit Kolleginnen darüber gesprochen, wie geht's ihnen? Und da scheiden sich echt die Geister. Also es gibt die Leute, die sagen, ich kann den Roman einfach lesen, das ist mir total egal, was wir da wissenschaftlich machen, ich genieße das einfach. Und dann gibt es Leute, und dazu gehöre ich leider auch, die fangen an zu lesen und sind schon so, alles klar, hier geht's los, interne Fokalisierung, ja, extra diegetische Erzählebene. Und ne, okay, jetzt hier indirekte Rede. Und dann denke ich, oh, das ist ja sehr viel indirekte Rede. Wann fängt es immer an, ne, so ein bisschen die Autorin mal ein bisschen tiefer zu gehen in die Überblendung? Da bin ich schon schlimm, aber mit dem Alter wurde ich immer besser. Also ich kann mittlerweile auch einfach ein Buch zum Genuss lesen.
Ich wollte gerade sagen, nervt dich das dann auch, wenn sowas kommt? Also Fischer, schalt jetzt endlich den Akademikerhebel aus.
Ist wirklich schlimm. Also ich muss mich ein bisschen ermahnen, es nicht mehr zu tun. Aber was jetzt passiert, und das ist wiederum schön, ich kann genießend lesen. Aber wenn mich eine Stelle in einem Roman wirklich interessiert und fixiert und ich mir denke, oh, da ist gerade was passiert, warum eigentlich? Warum hält mich diese Stelle auf? Dann fange ich doch das Analysieren an und dann sage ich, interessant, schau mal an, die hat hier von der Nullfokalisierung in die interne gewechselt. Und deshalb wird das jetzt hier persönlicher mit der Figur. Spannend. Und dann freue ich mich kurz, weil ich das verstehen kann. Das ist einfach ein Analysemittel, was Leseunverständnis oder Leseüberraschung so in vernünftige Bahnen lenkt.
Ich wollte gerade sagen, du hast Mittel und Wege gefunden, mit dem vielleicht mal anstrengenden, tiefen Wissen auf einer Ebene umzugehen, dass es dir das Lesevergnügen nicht irgendwie, dass es dir nicht dazwischen funkt.
Ja, nicht nur dazwischen funkt, dass es das besser macht, weil ich verstehe, was da handwerklich passiert ist. Also bei vielen AutorInnen würde ich auch sagen, es ist einfach Zufall und die Theorie ist ja auch noch relativ jung, wenn wir vom Text im 19. Jahrhundert reden, die kennen das ja nicht. Er ist ja eine Theorie des 20. Jahrhunderts. Und das ist dann interessant, aber die haben irgendwie gespürt, das ist jetzt was Besonderes und haben dann für sich einen Trick eingebaut. Und es ist dann immer schön zu sehen, wie das funktioniert.
Abschließend frage ich dich noch nach dem Trick, Konrad. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel gehört, sind an vielerlei Stellen vielleicht ein bisschen weniger in die Tiefe gegangen aufgrund unserer zeitlichen Beschränkung. Aber hast du abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ja so eine kleine Übung, vielleicht auch für mich jetzt direkt zum Nachempfinden und Vormachen, die einem dabei hilft, eine bestimmte Erzählperspektive oder eine Romanfigur nachzudenken oder sich da hineinzufinden? Wie ist das gerade konzipiert?
Also einmal natürlich über die Redeform, die ich im Bereich des Modus angesprochen habe. Wenn man schreibt, und man ist sich nicht ganz sicher, möchte ich jetzt direkte Rede, indirekte Rede, erlebte Gedankenrede vielleicht sogar einsetzen. Einfach mal durcharbeiten, wenn es hängt, oder an einer ganz wichtigen Stelle ausprobieren, diese Variation. Aber genau, es soll ja jetzt was zum Vormachen sein. Okay, machen wir doch einfach mal vielleicht eine der berühmtesten Erzählanfänge überhaupt. Und wahrscheinlich, wenn ich es jetzt schon anspreche, wird es dir gleich was sagen. Stell dir die Situation vor, du wirst verhaftet.
Nichts Ungewöhnliches.
Ach so, das wollte ich jetzt nicht andeuten. Also so gut kennen wir uns doch nicht. Aha, okay. Dass sowas kommt raus. Okay, also nehmen wir an, du wirst verhaftet. Wenn du jetzt in einer schreibenden Position wärst, wie würdest du das aufschreiben?
Spontan würde ich sagen, aus der Ich-Perspektive. Mhm. Also ich würde die Situation tatsächlich so schildern, wie sie mir passiert, wie ich sie wahrnehme und würde dann natürlich auch eine gewisse, was heißt eine gewisse, würde da eine Gewichtung reinbringen, ne? Die Polizistinnen, Polizisten sind natürlich die Bösen, ich werde zu Unrecht verhaftet. Also ich merke jetzt gerade selbst, während ich das erzähle, ich habe schon ganz viel Wertung damit drin und Perspektive.
Genau. Und mach doch einfach mal, schreib mal sozusagen jetzt mündlich aus, muss ja nicht perfekt sein, aber wie du deinen Erzählanfang setzen würdest.
Dieses Klicken hatte ich zuvor noch nie gehört.
Schön. Okay.
Ich glaube, das wäre der erste Satz.
Okay, das ist gut. Damit bist du schon in der Ich-Perspektive. Du hast übrigens, das haben wir noch gar nicht besprochen, Spannung, also irgendwie eine Mystery-Spannung, eine Rätselspannung. Was ist dieses Klicken? Genau, damit fängst du an. Wahrscheinlich würdest du dann vielleicht mit direkter Rede anfangen. Also, oder irgendwie noch eine Beschreibung. Ja, sie kamen dann und nahmen mich fest und ich dachte mir, was passiert mir hier? Vielleicht über die Andeutung hast du schon gemerkt, auf welchen Romanbeginn ich mich beziehe. Es war heute schon 2-3 Mal Thema.
Kafka.
Der Prozess. Und da heißt es im Original, jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Und das ist einer der berühmtesten Erzählanfänge, weil er so viel schafft in diesem Beispiel. Also schon dieses Indefinitpronomen jemand. Und dann auch der Verleumdung, also total unbekannterweise, irgendjemand musste und eben nicht mich, sondern extradiegetisch, also eher Perspektive, musste ihn Josef K. verleumdet haben. Auch das Modalverb musste, es ist alles spekulativ. Und das ist tatsächlich hier am Anfang erlebte Rede. Man hätte ja auch machen können, mich hat jemand verleumdet, ich wurde verhaftet, Anführungszeichen. Aber es wird in der erlebten Rede gemacht. Das ist ein gutes Verhältnis zwischen Nähe, dieser Überraschung, verhaftet zu werden, der Distanz, die die Erzählinstanz dann schafft. Das so als Beispiel. Man kann einfach ein bisschen rumprobieren, was bringt eine gute Verrätselung rein? Wo wird man aufmerksam? Bei dem Satz, ich wurde verhaftet, ist man vielleicht gar nicht so aufmerksam wie jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne, ich wiederhole es nochmal, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Im Übrigen, noch als Ergänzung, in den Notizen von Kafka steht durchgestrichen, war gefangen. Also im Original ist es, er war gefangen. Und das wurde von Kafka dann durchgestrichen und geschrieben, er wurde verhaftet. Und dieser Aspekt der Verhaftung hat noch was viel Offizielleres. Und dann kommen wir auch immer mehr in dieses Kafkaeske, dieses Missverhältnis von Bürokratie, Apparat, Staatsapparat und personalem Interesse, persönlichem.
Ja, spannend, was 2-3 Sätze am Anfang einer Erzählung so alles auslösen können. Und ich finde das eine tolle Übung, die du da mit an die Hand gegeben hast. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, probiert das zu Hause mal. Schreibt doch mal so eine Mini-Erlebnisgeschichte eurer ersten und hoffentlich auch einzigen Verhaftung. Also es hat jetzt auch, als du mir diese Aufgabe gestellt hast, ich wusste das übrigens im Vorfeld nicht, hat das jetzt schon ganz viel mit mir gemacht und ich habe versucht, jetzt nochmal zu reflektieren, was ich von dir in der letzten Dreiviertelstunde gehört habe über das Thema Erzählperspektiven und Romanfiguren. Und ich glaube, dass das eine tolle Übung ist, zu Hause einfach mal selbst aufzuschreiben und dann auch zu analysieren, was eigentlich eine Erzählperspektive und eine Romanfigur alles aus meiner Geschichte machen kann. Und damit sind wir am Ende unserer Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Konrad, für die Zeit, dass du hier warst und auch für deine Expertise zum Thema Erzählperspektive und Romanfiguren. Wer noch mehr wissen will, der besucht demnächst mal eine deiner anstehenden Seminare oder besucht dich in der Disharmonie, wenn du Literatur für alle machst. Vielen Dank, dass du unser Gast warst und wer sich noch weiter informieren will über das Literaturhaus Würzburg, der hört sich entweder alle anderen Podcast-Folgen an oder surft mal vorbei auf literaturhaus-würzburg.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.